Einmal nachgefragt. Der Podcast aus der Praxis für die Praxis.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum zweiten Teil des Podcasts von Rheuma nachgefragt. Differenzieren statt Rätseln. Gicht versus RA in der Praxis. Mein Name ist Martin Krusche und ich freue mich auch für den zweiten Teil wieder unsere Expertin Frau Professor Tauscher aus Dresden mit dabei haben zu dürfen. Im ersten Teil des Podcasts haben wir schon einiges über die Gichtarthropathie und die Abgrenzung zur rheumatoiden Arthritis gelernt. Wir haben über die Krankheitssymptome, Diagnostik, aber auch Differentialdiagnosen gesprochen und darüber hinaus uns auch Gedanken gemacht, welche Therapieziele wir bei der Behandlung der Gichtarthropathie verfolgen. Im zweiten Teil möchten wir nun nochmal den Ball aufgreifen und das Themengebiet Gichtarthropathie an spannenden Praxisfällen beleuchten, die wir Ihnen mitgebracht haben und auch hier nochmal die Fallstricke uns anschauen. Liebe Frau Tauscher, was haben Sie uns mitgebracht heute?
Ja, also es gibt ja so Fälle, gerade für uns Rheumatologen, wenn keiner weiter weiß, werden wir gefragt. Es kommt häufiger vor, als man denkt. Es ist ein 47-jähriger Mann, ein Koch, der in einem peripheren Krankenhaus aufgenommen wurde, weil er hohe Fieberschübe hatte. Er hatte zudem mehrere Gelenke mit schmerzhaften Ergüssen geboten. Er war also richtig krank und er hatte deutlich erhöhte Entzündungswerte. Er war da aufgenommen worden. Er ist sehr viel unterwegs in einer ostsächsischen Region und er hatte auch anamnestisch einen Zeckenstich. Die Kollegen dort hatten bei dieser hochentzündlichen Symptomatik und Klinik tatsächlich an eine infektiöse Genese gedacht und er hatte dann schon Antibiose erhalten. Eine Schmerztherapie erfolgte auch mit Ibuprofen, hat er auch ein bisschen angesprochen, aber letztlich hat sich das nie wirklich wegweisend gebessert. Er ist dann zu uns verlegt worden. Rheumatologische Zentren sind selten und die hatten also gesagt, irgendwie wissen wir nicht weiter. Als er sich bei uns vorstellte, ist ein großer, kräftiger Mann, der leicht übergewichtig ist, also 1,78 war er groß und wog 91 Kilo. Er hatte in der Anamnese auch einen Gewichtsverlust, mehr oder weniger gewollt. Als Koch ist das schwierig. Er hatte 8 Kilo in 3 Monaten abgenommen. Und als er hier bei uns vorstellig war, gab es ein bisschen arteriellen Hypertonus und eine diskrete Varikosis bei der Unterschenkel, hat er eigentlich eine unauffällige internistische Untersuchung geboten. Eindrucksvoll war eine Bursitis im Bereich des rechten Ellenbogens und das linke Knie war gerötet, überwärmt, da hat er doch einen recht heftigen Erguss drin und das war auch berührungsempfindlich. Er hatte an den Gelenken schmerzhafte Bewegungseinschränkungen und hatte aber sonst wenig Hinweise dafür, dass was entzündlich-rheumatisches wie eine rheumatoide Arthritis da vorliegen könnte. Dann hat man natürlich nochmal nachgefragt, ob sowas schon mal aufgetreten oder ob er in der Anamnese irgendwas zu bieten hat. Und er hat dann schon mal gesagt, ja, er hatte schon am 40. Geburtstag rum mal im Rahmen einer Feier einen tatsächlich schmerzhaften Vorfuß. So, na jetzt gebe ich mal die Frage an Sie zurück. Sie haben das jetzt so in der Zusammenschau gehört. Was würden Sie denn jetzt hier weiter zur Abklärung unternehmen?
Ich glaube, was noch nicht gelaufen ist, laborchemische Untersuchung, also Kontrolle von Entzündungsparametern und über die Harnsäure, gab es da denn irgendwelche Auffälligkeiten?
Ja, das war trickreich. Also der hatte tatsächlich eine Thrombozytose und eine leichte Anämie. Also schon ausgeprägte entzündliche Zeichen. Das THP um diese Zeit rum war so bei 60. Und die Harnsäure, ja, die war eigentlich nicht spektakulär.
Na gut, den nächsten Schritt, körperliche Untersuchung, haben wir ja schon gemacht. Wäre sicherlich ein Ultraschall vom Kniegelenk und im Zweifelsfall der Fälle. Sie haben ja da von Bursitis-Verdacht gesprochen. Auch nochmal ganz, ganz interessant, ob es da irgendwelche Hinweise vielleicht für eine Kristallarthropathie oder irgendwie Synovialitis bei anderen Entzündungszeichen gab.
Wir haben uns dann gar nicht lange aufgehalten mit groß Ultraschall orientierend. Wir haben recht rasch punktiert, weil es war ja eben der Zeckenstich da noch und die Frage ist da noch was wirklich Infektiöses vorhanden. Also wir haben punktiert.
Punktieren Sie ohne Ultraschall?
Ja.
Okay, gut, ich wäre hier punktieren immer so ein bisschen vorsichtig, immer Ultraschall gesteuert.
Das ist doch klug, wenn man das Ultraschallgerät da hat, dann sollte man es machen. Ne?
Was haben wir da gesehen?
Also es war ein sehr zellreiches Punktat, das sieht man ja schon makroskopisch. Das ist wirklich fast wie eitrig imponiert. Also von dem klinischen Aspekt her, viele neutrophile Granulozyten kann man an dem makroskopischen Aspekt nicht erkennen. Das war auch relativ viskös, weil es ja schon eine Weile dauerte. Und wir haben das natürlich sofort Mikroskopie geschickt. und da kam nichts raus. Also Keime waren offensichtlich nicht. Da darf man sich natürlich nicht trügen lassen. Die Anzucht dauert doch in der Regel lange und die PCRs auch. Aber die Mikroskopie war eindeutig. Also das war massenhaft, waren da Uratkristalle zu sehen. Und da brauchte man auch nicht mal eine Polarisationsmikroskopie, sondern das reicht in der Lichtmikroskopie. Das heißt, da war relativ klar, dass er das, was er geboten hat, ist dann eine polyartikuläre Gicht und eben kein Rheuma und das nicht. Die Infektion kam dann nachfolgend, dass es eben kein infektiöses Geschehen war.
Toller Praxisfall, der vor allem jetzt auch nochmal wiederum halt unterstreicht, wie wichtig dann halt auch wirklich die Punktion einfach in der Situation ist, um die Diagnose wirklich auf den Punkt bringen zu können. Punktion mit Mikroskopie ist dann wirklich ganz anschaulich. Den schauen noch meistens die jungen Assistenzärzte und Assistenzärzte ganz gebannt, weil man auch die Kristalle da nachweisen kann. Dann wirklich eine schöne, gute Diagnose.
Rheuma und Gicht, ganz unterschiedliche Genesen immunologisch. Aber es schützt, das muss man vielleicht hier auch nochmal betonen, wir haben ja langjähriges Rheuma gut behandelt. Ne? Wir haben jetzt also wirklich dann jetzt die Immuntherapie und die Biologika und da hat das Rheuma gar nicht mehr den Stellenwert. Man muss, glaube ich, auch dran denken, dass Patienten, die früher eine klassische Rheuma-Diagnose haben, auch sekundär im Verlauf des Lebens sich metabolisch eine Gicht akquirieren können. Das heißt also, das ist nicht sehr selten, dass wir Patienten auch Rheumapatienten sehen, ne, mit einer Rheumatoidenarthritis, die dann sekundär eben aufgrund einer schlechten Niere oder so andere Ursachen eine sekundäre Gicht da drauf kriegen. Also das eine schließt das andere nicht aus. Und das ist, glaube ich, das, was wir Rheumatologen in der Hand haben, da auch weiter mit differenzialdiagnostisch zu denken.
Ganz wichtiger Aspekt. Ich erinnere mich auch selber an ein paar Fälle, vor allem noch so von Patientinnen und Patienten mit einer Psoriasisarthritis zum Beispiel. Die haben ja auch gar nicht selten mal eine Hyperuricämie. Sind ja auch häufig mit metabolischen Begleitkomplikationen verbunden, wo man sich dann doch manchmal auch bei einer akuten Monoarthritis fragt, ist das jetzt irgendwie wieder die Grunderkrankung, die hier durchdrückt, oder ist es dann vielleicht doch auch eine Kristallarthropathie, die die Patientinnen und Patienten dann noch komorbid haben, wo es teilweise ja wirklich auch dann ganz relevant ist, das in irgendeiner Form differenzieren zu können, weil die Therapieoptionen da doch dann noch ein ganzes Stück weit auseinandergehen. Jetzt haben wir den ersten Fall schon angesprochen, aber ich glaube, Sie haben uns noch einen zweiten Fall mitgebracht.
Also was einem zunehmend auffällt, dass gerade Frauen, ne, wir haben gehört, dass der Mann eigentlich prädisponiert für die Gicht ist. Aber wir haben ja auch den Fall, dass so die älteren Damen mit so einem Fall kommen. Ich habe da eine Dame, die ich sehr gut erinnere, das ist eine 65-jährige Frau, die sich an einem Wochenende in der chirurgischen Notaufnahme vorgestellt hat. Sie hat ein bisschen gewartet, ehe sie sich überhaupt aufgeregt hat und jetzt da in die Notaufnahme kommt, dass sie im Bereich des rechten Handgelenkes, das ist jetzt aber zunehmend auch auf den ganzen Handrücken ausgeweitet, letzte 2 Tage sehr schmerzhaft geschwollen, auch gerötet. Sie hat das gekühlt und hat auch ein Schmerzmittel zur Hand gehabt, aber so richtig gut hat es nicht angeschlagen. Sie hatte, glaube ich, auch im Vorfeld ein bisschen Gartenarbeit gemacht, aber es war eigentlich nichts Aufregendes passiert, Verletzungen oder so. Sie hatte dann zunehmend auch fehlendes Gefühl in ihren Fingerspitzen. Wie gesagt, keine Verletzung, auch kein Trauma. Und sie hat, wenn dann der Patient in der Gesamtheit natürlich angeschaut wird, sie hatte Bluthochdruck, der behandelt wurde. Sie hat über lange Zeit schon in ihrer Therapie auch Entwässerungsmittel, also Diuretika dabei, weil sie immer wieder auch mal beide Unterschenkel geschwollen hat. Aber ansonsten war sie relativ gesund, also nichts weiter an ihr auffällig. Und ja, chirurgische Notaufnahme. Und Herr Grusche, Sie würden jetzt natürlich als Consiliarius dahin gerufen werden, hoffentlich, und würden vielleicht auch mal noch Ihre diagnostischen Überlegungen einfließen lassen. Was würden Sie denn machen?
Na, ich glaube, ich würde es fast wieder so ein bisschen wie bei dem ersten Fall handhaben, nochmal laborchemisch zu schauen. Gibt es hier serologische Entzündungszeichen? Was machen vielleicht auch die Nierenretentionsparameter? Und auch hier wieder die Frage, was macht die Harnsäure?
Ja, und das ist genauso wenig aufschlussreich gewesen wie in dem ersten Fall. Ne? Die Harnsäure eher niedrig. Die Dame wirklich eine hochrote, geschwollene Hand. Kaum Berührung möglich. Ja, und jetzt ist sie in der Notaufnahme gekommen. Und ich weiß nicht, wie Sie das sehen oder wie Ihre Erfahrungen sind. Das war reflexhaft. Da hatte die Infusionen angehängt gekriegt und hatte Antibiose dran. Und zwar eine breite Antibiose, weil da der Verdacht auf ein septisches Gelenk war. Und dann lag sie da.
Hat man denn dann mal punktiert?
Ja, genau. Es war dann so, das ist tatsächlich, das hat dann der Kollege gemacht, der hat einen Schall genommen, gerade im Fall der Hand ist der Ultraschall wirklich hilfreich zu sehen, wo steche ich da hin, wo habe ich Flüssigkeit, dass ich keine Punctus Sicca habe. Und das imponierte genauso eitrig, was da rauskam, war eher subkutan schon so übergetreten. Also klinisch war das wirklich auch gar nicht so unberechtigt, da ein Antibiotikum zu geben. Aber eben in der Synovialanalyse, die dann letztlich wieder zeigt, es waren massenhaft Harnsäurekristalle vorliegend und es war nichts mit einem Keim, also auch in der Anzucht dann später hat sich nichts gezeigt. Sie hat im Labor, sie hatten das gefragt, eine eingeschränkte Nierenfunktion, moderat. Ja, im Verlauf hat sich dann demaskiert, dass sie wirklich auch eine hohe Harnsäure hat von 8,6 Milligramm pro Deziliter. Das war dann so die Tage danach, was ungefähr, man rechnet ja mal 60, um SI-Einheiten zu kommen, 520 Mikromol pro Liter, was ordentlich ist. Ne?
Auch wieder ein eindrücklicher Fall, der uns, glaube ich, auch nochmal zeigt, wie wichtig wirklich die Gelenkpunktion in der Situation dann halt auch ist. Ich erinnere mich an einen ähnlichen Fall, ein Patient, der dann sogar unter Verdachtsdiagnose septische Handgelenksarthritis fixateur extern und große Operation in der Nacht erhalten hat, auch dann Antibiose. Am nächsten Tag wurde dann das Kniegelenk auch noch dick. Und das erlebe ich manchmal in der klinischen Praxis, dass die unfallchirurgischen Kollegen halt zwar punktieren, dann eine Mikrobiologie entnehmen, aber vergessen, nach den Harnsäurekristallen zu schauen. Also ich schimpfe dann immer sehr, beziehungsweise habe auch schon in mehreren Fortbildungsveranstaltungen darauf hingewiesen. Leider Gottes passiert es manchmal nochmal in der Praxis. Meiner Erfahrung nach ist wirklich ganz essentiell, einfach hier immer auch an die Harnsäurekristalle mitzudenken. Denn wie es jetzt in der Situation eben auch so war, die septische Arthritis hat sich dann schlussendlich dann doch als Gichtarthropathie herausgestellt. Ist ja so ein bisschen ein besonderer Fall, dass in der Situation hier eine Frau betroffen war. Vielleicht können wir noch so ein bisschen auf die geschlechterspezifischen Unterschiede eingehen. Gibt es denn da große Unterschiede zwischen Frauen und Männern?
Also es überrascht nicht, dass es Unterschiede zwischen Frauen und Männern gibt. Aber ja, bei der Gicht auch besonders. Gerade von der klinischen Impression sind bei Frauen häufiger eben obere Extremitäten betroffen. Nicht so sehr eben klassisch das Podagra oder eben untere Extremitäten. Die Frauen sind in der Regel älter, was jetzt nicht überrascht, weil wir wissen, dass Östrogen eine Verbesserung der Harnsäureausscheidung macht. Und wenn das dann wegfällt, dann holen die Frauen halt auch in dem Bereich auf. Wichtig ist bei der Unterscheidung, den Merkmalen bei der Gicht tatsächlich, dass die Frauen häufiger führend noch zusätzlich eine Niereninsuffizienz aufweisen, was mit einer der Hauptursachen für die Entwicklung der Gicht bei der Frau ist. Da gibt es aber relativ nur kleine Daten dazu. Die skandinavischen Länder, die haben das ganz gut auch mal beschrieben, dass eben Frauen mittel 20 Jahre älter sind als die Männer, dass sie eine andere klinische Präsentation haben an den Gelenken, dass sie häufiger sehr viel schwerer Komorbiditäten aufweisen, als das eben die Männer bieten. Und ich denke, das ist sowas, wo wir vielleicht auch eine leitende Funktion haben, auch das in die hausärztliche Praxis mit zu überstellen, dass man solche Informationen halt wirklich mit auch verbreitet. Das ist so wichtig, dass man die Patienten da eben ordentlich abholt. Und natürlich, wenn man sagt, die haben viele Komorbiditäten, dann eben diese als auch komplex kranke Patienten mit einbezieht in die Diagnose. Also das ist vielleicht so die Hauptaussage, dass man bei Frauen damit dran denken muss und nicht reflexhaft sofort die Antibiose gezogen wird, sondern dann eben auch mikroskopiert und Ultraschall.
Jetzt haben Sie ja gerade eben auch selber nochmal die Hausärzte mit angesprochen. Häufig der erste Anlaufpartner oder Partnerin für die Patientinnen und Patienten. Wie sehen Sie denn die Rolle der Hausärzte in der Versorgung der Gichtpatienten? Und vielleicht auch nochmal einen Schritt weiter gefragt, wann sollte der Hausarzt vielleicht auch den Patient oder die Patientin direkt zum Rheumatologen weiterschicken?
Man sieht, dass hausärztlich auch ein Bedarf besteht, tatsächlich sich, also wir haben es auch in der Arbeit mit der S3-Leitlinie gesehen, sie halten die Gicht, diesen einzelnen Gichtanfall, häufiger als ein Bagatellerkrankung. Kommt kurz, geht wieder, Schmerzmittel. Ich glaube, der Punkt ist, dass das, wenn das halt so läuft und immer nur Schmerzmittel gegeben werden beim Hausarzt, dann entwickelt sich eben das, was wir dann als Rheumatologen sehen. Also Perspektive des Hausarztes ist im Moment eine andere als die des Facharztes. Wir sehen, so wie Sie das auch erlebt haben, und das höre ich allenthalben, diese Fälle, die so sehr ausgeprägt sind, die auch differenzialdiagnostisch richtig schwierig sind. Und es müsste so weit nicht kommen, wenn denn die manifeste Gicht, wir reden nicht von der Harnsäureerhöhung im Blut, das ist kein Thema. Aber wenn sie denn klinisch manifest geworden ist, gehört die Gicht als Erkrankung beim Hausarzt harnsäuresenkend behandelt, ob das Diät ist oder medikamentös, ist eigentlich nicht entscheidend. Und dass wir sozusagen da alerter werden, auch den Hausärzten, wenn wir solche Fälle haben, zu sagen, es müsste bitte Harnsäure in den Zielwert behandelt werden und dazu gehören, damit man das kann, eben diese Surrogatkontrollen, Surrogatparameters Harnsäure. Und wenn wir das schaffen, dann wird das gut gehen, dass wir weniger diese schweren Verläufe sehen. Das ist zu hoffen. Und das ist halt ein Prozess und das ist, denke ich, eine der wichtigen Sachen, dass wir gut kommunizieren mit den Hausärzten, dass die wissen, das ist unsere Empfehlung und sie haben auch da mitgearbeitet. Also sollte man das auch annehmen, dass das dort distributiert wird.
Welche Lichtpatienten sollten wiederum vom Rheumatologen dann gesehen werden?
Ich denke, in dieser Phase der Abgrenzung, wenn es eben diagnostisch nicht so eindeutig ist, ist unsere Schlüsselrolle, dass wir die Diagnose stellen und einen Behandlungsfahrplan etablieren. Das sind besonders die Patienten, die eben so tryphöse Gichtmanifestationen haben, also die Gichtknoten in vieler Lokalisation, die eben eine destruierende polyartikuläre Gicht entwickelt haben, die vielleicht komplex krank sind, wo der Hausarzt eben auch mit der Komedikation Schwierigkeiten hat, den Harnsäurewert dahin zu bringen. Da können wir Gutes tun und was gut auf den Weg bringen. Und letztlich hat der Hausarzt dann eine gute Empfehlung und dann kann er diese Betreuung eigentlich auch durchführen. Wir werden nur gefragt, wenn sich halt neue Konstellationen ergeben.
Vielen Dank für die Klarstellung. Vielleicht ganz am Ende unseres Podcasts nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Frau Tauscher, könnten Sie vielleicht die allerwichtigsten To-Dos und vielleicht auch die Not-To-Dos kurz zusammenfassen?
Wir haben einen Patienten, der diagnostisch abzuklären ist hinsichtlich, ist es jetzt eine Gicht, ist es eine entzündlich-rheumatische Erkrankung und da haben wir ja viele Tools. Wir haben das Labor, wir haben da die CCP-Antikörper und die Klinik, die uns da hilft, einen Fahrplan zu haben. Wichtig die Sonographie und die Gelenkpunktion zur Sicherung dieser Kristallarthritis. Ich beziehe da auch die Differenzierung zu den anderen Kristallen mit ein. Klaren Fahrplan für die Behandlung, also akute Schmerzbehandlung nur kurzfristig und dann an die Wurzel des Übels sozusagen die Harnsäure senken, damit sich die Kristalle auflösen und wir keine progressive destruierende Gicht entwickeln. Das ist eigentlich so die wesentliche Kernbotschaft und dass man bei diesen atypischen Verläufen eben gerade auch bei Frauen an die Gicht mitdenkt, dann auch eben vielleicht mal punktiert, um es zu sichern. Und die Rheumatoide Arthritis und die Kristallarthritiden können koinzident auftreten. Das ist vielleicht auch das Besondere, dass wir das eben als Spezialisten mit in die Überlegungen nehmen müssen.
Ja, liebe Frau Tauscher, ganz herzlichen Dank für den tollen Überblick, für die vielen Einblicke, auch nochmal für die Klarstellung vieler wichtiger Aspekte. Ich habe heute auf jeden Fall nochmal einiges für mich und meine klinische Praxis mitnehmen können. Damit bedanke ich mich sowohl bei Frau Tauscher für den tollen Beitrag und auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse an dem heutigen Podcast von Rheuma nachgefragt. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Sie haben auch einiges mitnehmen können und würde mich freuen, wenn Sie auch bald wieder in unserer nächsten Folge mit einschalten. Vielen Dank.
Rheuma nachgefragt. Der Podcast aus der Praxis für die Praxis. Ein Service der Alpha Sigma GmbH.